Nun gut, ich will einfach ein paar Elemente aufgreifen. Zum einen ein paar Sachen, die Thomas gesagt hat, aber auch, ich finde, eine Reihe der Sachen, die meine Namensvetterin Ilona gesagt hat, für die nationale Ebene treffen natürlich auch für die Situation und für die Dynamik auf der globalen Ebene zu. Und ich möchte da noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Zum einen muss man natürlich schon davon ausgehen, Thomas hat es angedeutet, aber ich möchte es vielleicht noch stärker sagen, dass wir wirklich in einer Situation, was manche Leute den neuen Multilateralismus nennen, sind. Es gibt immens viele Akteure auf globaler und internationaler Ebene. Und das sind ja nicht nur Nichtstaaten, sondern inzwischen sind Staaten, die früher nicht global agiert haben, sind inzwischen globale Akteure. Also vor 10 Jahren war China und Brasilien keine gewaltigen globalen Akteure in der globalen Gesundheitspolitik. Heute sind sie es, ja. Also man muss sehen, hier haben sich Verschiebungen ergeben. Die EU positioniert sich als globaler Gesundheitsakteur. Also auch die Akteure von verschiedenen Ebenen. Es geht also nicht nur um das Horizontale. Also wer sitzt sozusagen horizontal um den Tisch? Staaten, NGOs, Markt und so weiter. Akademie ist auch immer wichtiger, die Wissenschaft, die manchmal eine eigenartige Zwischenrolle spielt, sondern auch die ganzen vertikalen Ebenen. Städte sind global aktiv, wie gesagt, regionale Organisationen sind global aktiv. Und dann, was die globale Gesundheit angeht, gibt es eben die etablierten Institutionen, also Stichwort UN, wo mehr und mehr Gesundheit verhandelt wird, auch in der Generalversammlung, auch durch die MDGs. Aber dann sozusagen die neuen Clubs, G8, G20, also diese Vielfalt nicht nur der anderen Handlungsträger, sondern auch, dass sich die Staaten auf neue Weise zusammenbündeln und jeweils, je nachdem, unter welchem Dach sie sich gerade treffen, ob als BRICS oder als G20 oder als WHO, durchaus sich ganz unterschiedlich verhalten. Also das gehört auch nochmal dazu. Das andere ist, das ist einfach eine Realität und zunehmend in diesem neuen Multilateralismus nehmen ja die sogenannten Policy Networks überhand. Ja. Es sind eine ganze Reihe von extrem unterschiedlichen Netzwerken mit unterschiedlicher Macht, mit unterschiedlichem Geld ausgestattet, die sich dann auch zu unterschiedlichen Thematiken ganz unterschiedlich bündeln und auch unterschiedlich viel Legitimität haben. Und deswegen wird zum Teil auch die Arbeit der Zivilgesellschaft durchaus erschwert. Ich nehme als Beispiel, will man agieren, dass die G20 mehr Gesundheit macht? Klingt im ersten Moment eigentlich ganz logisch. Ja. Hier trifft sich ein Machtfaktor, die sollen mehr Gesundheit machen. Aber wie der norwegische Außenminister sagt, was tut man damit? Damit geht man zum Wiener Kongress zurück. Damit entzieht man der Weltgesundheitsorganisation, wo sich alle Staaten treffen, ein gewisses Maß an Legitimität zu handeln, weil man dann vielleicht indirekt insinuiert, die G20, wo sich die Wirtschaftsmacht trifft, wäre bedeutender als die Organisation, wo sich universell alle Länder treffen. Also ich will nur auch dieses Element aufzeigen, wo man auch als Zivilgesellschaft sagen muss, nicht nur wer soll am Tisch sitzen, sondern an welchen Tisch will ich mich setzen, wo muss ich aktiv werden? Und das sind mitunter eben auch wegen mangelnder Ressourcen, aber nicht nur deswegen. Auch wenn man alle Ressourcen der Welt hätte, muss man sich überlegen, wo setze ich meine Kraft ein und welche Form von Governance und welche Form von Legitimität will ich mit meiner Arbeit stützen und unterstützen. Und das ist, wie gesagt, nicht immer einfach. Auch weil im globalen Bereich ein nicht unwesentlicher Teil der Non-Governmental Stimme inzwischen auch von der Bill und Melinda Gates Foundation bezahlt ist. Weil die Bill und Melinda Gates Foundation mitunter zu Recht der Ansicht ist, zum Beispiel auch hier in Deutschland gibt es Geld, um aktiv zu sein, um nämlich, das ist der Auftrag, die deutsche Regierung, also Advocacy zu machen, dass die deutsche Regierung, ich vereinfache es jetzt einfach mal, mehr Geld und mehr Aktivität in globale Gesundheit steckt. Jetzt könnte ich sagen, ja verdammt nochmal, woher nimmt die Bill und Melinda Gates Foundation die Legitimität, deutsche Staatsbürger zu zahlen, damit sie den deutschen Staat in seiner Souveränität beeinflussen? Ich überspitze es ganz bewusst, ja. Also ich hoffe, ich werde nicht missverstanden. Ich halte es nicht falsch für, was Sie machen, ja. Aber es einfach sich das klar zu machen, welche Konflikte sich hier ergeben. Und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, weil zu einem gewissen Zeitpunkt, Sie wissen, ich komme aus der Gesundheitsförderung, haben wir gesagt, put health on the political agenda. Wir wollen ganz da oben sein, wo die ganz wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Zum Teil sind wir jetzt ganz da oben. Und Thomas hat es angesprochen, es geht um immense Interessen in der Wirtschaftspolitik, aber durchaus auch in der Außenpolitik. Es geht zunehmend auch um Positionierung, wo Soft Power über Gesundheit ganz bewusst eingesetzt wird. Inzwischen auch von den BRICS-Ländern. Jeder der 5 BRICS-Länder, die teilweise noch Entwicklungszusammenarbeit in Anspruch nehmen, haben inzwischen eine Entwicklungsagentur. Sie machen South-South Cooperation, wiederum zum Teil unheimlich gute Arbeit, gar keine Frage. Aber man sieht, jeder hat seine Interessen. Und das Wichtige ist, das sich einzugestehen, dass sobald man in die Politik eintritt, sind die Interessen da. Die Herausforderung ist, und Thomas hat es teilweise angesprochen, wie transparent werden diese Interessen, auf welche Weise werden sie verhandelt und wie ist Rechenschaft, wie wird wirklich Rechenschaft organisiert. Und hier spielt natürlich die Zivilgesellschaft eine ganz zentrale Rolle, aber auch unheimlich interessante Aspekte einer möglichen ja fast Koalition zwischen Zivilgesellschaft und Staaten gegen die Macht der globalen Wirtschaft. Denn ein Teil dieses Multilateralismus, dieses neuen Multilateralismus, ist ja, was Kollegen in Norwegen Marktmultilateralismus genannt haben. Das heißt, dass der Multilateralismus sozusagen nach Marktgesetzen läuft, dass man Gedanken und auch Bilder, die man aus der Privatwirtschaft hat, Stakeholder gehört ja dazu, übertragen werden in ein ganz anderes Handlungsfeld und zur Selbstverständlichkeit werden. Ich muss Ihnen sagen, mich regt nichts mehr auf als derzeit in der WHO, in der Diskussion über nicht übertragbare Krankheiten, wo kontinuierlich von Best Buys geredet wird, ja. Best Buys, also das sind die Investitionen, die sich am meisten lohnen. Oder wenn die WHO, Effizienz. Ja, nicht nur, aber es ist eben allein schon, natürlich wollen wir, dass unsere Interventionen effektiv sind, ja. Aber ja, ein bisschen effizient sollten sie auch sein, ja. Also einfach wie diese Denkmodelle, wenn die WHO in ihrer Reformstrategie über ihr Businessmodell nachdenkt. Ja, verdammt nochmal, die WHO ist kein Business. Ja. Also das sind so Sachen, wo aufgrund dieser ganzen Entwicklung auch eine Sprache und Denkmodelle sozusagen in die internationale und globale Diskussion einfließen. Venture Philanthropy, ja. Das, was Bill und Melinda Gates machen. Ich sage übrigens immer bewusst Bill und Melinda Gates, weil erstens heißt die Stiftung so und zweitens sollte man die Frauen nie ausschließen. Das mal noch ein bisschen zum Kontext, weil dadurch wird auch klar, es gibt in diesem Bereich ganz unterschiedliche Legitimitäten, die auch gegeneinander ausgespielt werden. Also nicht nur die Interessen, sondern auch die Legitimitäten. Diejenigen, die für diesen Marktmultilateralismus stehen, sprechen von einer results-based legitimacy. Ich sage, ich mache X und ich erreiche es, also deine 100 Millionen Kinder oder wie auch immer, und das gibt mir die Legitimität zu handeln. Und dafür werde ich auch akzeptiert, hofiert, ich weiß nicht. Also Bill Gates jetzt durfte ja schon zweimal zur Weltgesundheitsversammlung sprechen. Und ich sage Ihnen, es ist zum Teil etwas unangenehm, wenn man die Vertreter mancher Staaten beobachtet, wie sie verzweifelt darauf warten, anschließend dem Herrn die Hand schütteln zu dürfen. Also es hat sich hier eine Dynamik entwickelt, die ich für ungesund halte. Denn was an sich passieren sollte, und das war unser Vorschlag mit einem Committee C, den wir vor einigen Jahren gemacht haben, ist, dass dieses Committee C ein Rechenschaftskommittee sein sollte. Das sollte kein Karneval der Meinungen sein, wo Hinz und Kunz und so weiter zusammenkommt, sondern sollte ein Forum sein, wo Akteure der globalen Gesundheit, die dieses System bewusst, unbewusst, offen, versteckt steuern, wo die zumindest dieser Gruppe von legitimen Akteuren, die ihre Legitimität aus der Souveränität ziehen, wir sind ein Staat, dass sie denen in gewisser Weise, es gibt ja kein Rechtsforum dafür, Rechenschaft geben, sodass der ärmste WHO-Staat auch mal die Bill und Melinda Gates Foundation fragen kann, entweder warum gibt ihr uns kein Geld oder warum gibt ihr uns nur Geld für das oder warum ist dieses Projekt gescheitert. Also das mal ganz verkürzt. Und dann gibt es eben eine Legitimität, aus der sich viele NGOs speisen. Das ist eine ethische Legitimität. Das ist eine Legitimität, die durch die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit kommt. Aber es gibt natürlich auch NGOs, deren Legitimität auch aus ganz klaren Interessen kommt. Ich will, dass mehr in Krebs investiert wird, national, europäisch, international, nichts wie vor. Und ich will mehr, dass mehr in Krebs investiert wird als in AIDS. Denn das passiert natürlich auch. Also diese verschiedenen Legitimitäten spielen auch innerhalb dieser Interessenkonflikte eine ganz gewaltige Rolle. Und hier muss man sich tatsächlich noch einiges mehr an Überlegungen machen und auch als NGOs sich überlegen, wie steht man eigentlich gegenüber der staatlichen Souveränität. Ich nehme ein Beispiel, Thomas kennt es, wir haben es diskutiert. Ich saß in einer Sitzung des Exekutivrats, eine Vertreterin der Zivilgesellschaft sprach und sie hat sich, ich sage das jetzt bewusst, angemaßt, sie, wie sie denn für diese NGO spricht, hätte mehr demokratische Legitimität, so hat sie es ausgedrückt, als die Vertreter der Mitgliedsländer, die da anwesend waren. Und das mag durchaus für manche dieser Mitgliedsländer gelten. Zu dem Zeitpunkt war Herr Mubarak noch an der Macht. Aber ich muss sagen, ich bin anschließend zu dem Vertreter von Finnland gegangen und ich habe gesagt, du, lässt du das einfach so an dir abperlen, ja, dass du hier ohne demokratische Legitimität sitzt, ja. Aber das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie verstehen wir demokratische Legitimität? Wenn wir sagen, wir wollen eine Demokratisierung der globalen Gesundheit, dann muss das, meine ich, schon deutlicher werden. Und man muss mindestens diese drei oder ich sage mal vier Legitimitäten gegeneinander abwägen. Und denn die wären dann ja alle an so einem runden Tisch. Das andere ist, vieles, was gesagt worden ist, stimmt, aber zugleich möchte ich doch sagen, die nichtstaatlichen Organisationen sollen doch bitte das Ausmaß an Einfluss haben, nicht unter den Scheffel stellen. Also ich meine, dass sehr viel in globaler Gesundheit nicht erreicht worden wäre ohne den Einfluss und die Stärke, wirklich die Stärke der nichtstaatlichen Organisationen. In HIV-AIDS ist das ganz klar, dass viele der verabschiedeten Resolutionen und auch Treaties, ich denke an die Framework Convention der WHO, nicht so aussehen würde, wie sie aussehen, ohne die NGOs. Es gibt eine immense, und jetzt treffe ich mich mit der anderen Ilona, es gibt eine immense Professionalisierung der NGOs, besonders, sage ich mal, im Umfeld Genf, wo es tatsächlich inzwischen so ist, dass die NGOs mehr über die Issue wissen und, ganz wichtig, dass sie die Verfahrensregeln der WHO besser kennen als, sage ich mal, 80% der Mitgliedsländer. Nun ist es so, dass sie deswegen auch Allianzen mit Mitgliedsländern eingehen. Und das meinte ich vorher auch, wo ich gesagt habe, manche Staaten, um Souveränität gegenüber der immensen Wirtschaftskraft aufrechterhalten zu können, brauchen eine Allianz zwischen Staaten, dass man sich gemeinsam zur Wehr setzt, und mitunter helfen ihnen die NGOs hier ganz gewaltig. Weil es ist nicht nur so, dass, und Gott sei Dank, dass die Wirtschaft den Mitgliedstaaten ihre Statements schreibt, sondern dass durchaus auch mal einige NGOs, die mir wohl bekannt sind, den Mitgliedstaaten ihre Statements schreiben und das dann durchaus auch einen wichtigen Einfluss hat. Ja.
Ich gebe es nur weiter.
Das heißt also, dieser Aspekt der Systemkenntnis ist außerordentlich wichtig. Auch ist wichtig, was Ilona angesprochen hat, die Zusammenarbeit zwischen den NGOs. Wann funktioniert sie? Wann kämpfen sie gegeneinander? Bei den NCDs ist das teilweise gelungen, dass sie zusammengearbeitet haben und haben da auch einiges erreicht, zumindest in der UN-Deklaration. Aber auch auf globaler Ebene muss man sich vor Augen halten, dass auch hier die Instrumentalisierung durchaus möglich ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige der BRICS-Länder dieses Spiel außerordentlich gut spielen, wo sie sich einerseits ihre eigenen politischen Machtinteressen haben, aber andererseits positionieren als Innovatoren im globalen Gesundheitssystem. Vielleicht nur noch zwei kurze Sachen, weil man hat mir gesagt, eine Minute und ich höre immer auf, was man mir sagt. Das ist ja noch andere Dimensionen und hier spielen die NGOs auch mit eine Rolle der Demokratisierung, der Vertretung zumindest in der WHO zwischen Staaten gibt. Es gibt Staaten, die haben sehr viel Ressourcen, sich vorzubereiten. Es gibt Staaten, die haben sehr wenig Ressourcen. Sie sehen dann Thailand mit einer Delegation von 60. Sie sehen die USA mit einer Delegation, die ist inzwischen etwas kleiner, von 40. Und Sie sehen, bitte?
Deutschland 5.
Deutschland 5 ungefähr, ja. Und Sie sehen dann einzelne afrikanische Staaten mit einer Person und manchmal konnten sie überhaupt nicht kommen. Und das bedeutet natürlich, dass man sich hier zusammenfinden muss. Die afrikanischen Staaten haben das inzwischen auch sehr viel mehr getan. Aber hier wird wieder die Expertise und die Unterstützung von den nichtstaatlichen Organisationen für diese Staaten außerordentlich bedeutsam. Und in Genf gibt es ja jetzt schon, aber auch eine Initiative der Schweizer Regierung, verstärkt ein Kompetenzzentrum einzurichten für die NGOs, für die Staaten, die nicht so gut repräsentiert sind, dass sie sich besser auf Verhandlungen vorbereiten können und dass sie bessere Inhalte voranbringen. Mein allerletzter Punkt ist, dass natürlich globale Gesundheit nur funktioniert, wenn sie auf nationaler Ebene gut vorbereitet wird. Und das heißt, dass was immer Deutschland in der WHO vertritt, natürlich transparent sein sollte, dass es diskutiert sein sollte, dass es zumindest vor der Weltgesundheitsversammlung einen Dialog auch mit der Zivilgesellschaft geben sollte und dass, was manche anderen Staaten eigentlich tun, dass es auch möglich ist, Vertreter der Zivilgesellschaft mit in die Delegationen aufzunehmen. Ich höre mal hier auf. Applaus